Waldbesetzerinnen. Sie wohnen auf Paletten, eingeklemmt zwischen Ästen, hoch oben in den Bäumen. Sie geben den Bäumen Namen, halten Stürme aus und wenn es kalt wird, verbinden sie ihre Schlafsäcke miteinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Sie ketten sich mit Handschellen und Fahrradbügelschlössern an, bis die Bagger kommen, die Hubschrauber, die Kettensägen, die Polizei. Das ist keine Szene aus den Nachrichten über die Räumung des Hambacher Forsts. Das ist ein Auszug aus dem Roman »Die Wurzeln des Lebens« von Richard Powers, einer 600-seitigen Liebeserklärung an Bäume. Wer verstehen möchte, warum alter Wald geschützt werden muss, der sollte dieses Buch lesen. »Die Wurzeln des Lebens« des US-amerikanischen Schriftstellers Richard Powers ist 2018 erschienen, ausgezeichnet mit dem Pulitzer-Preis für Literatur. Die Verfilmung ist in Arbeit. Der Autor hat sich in dem Roman den Bäumen und ihrer unendlichen Vielfalt, ihrer Kommunikation untereinander, ihren Überlebens- und Abwehrstrategien angenommen. Der Roman ist aufgebaut wie ein Baum. Der erste Teil heißt Wurzeln. Es geht um 9 Menschen, deren Leben in irgendeiner Weise mit Bäumen verbunden ist. Es sind Familiengeschichten im Zeitraffer über mehrere Generationen hinweg. In allen geht es auch um Bäume. Manche von ihnen sind AktivistInnen, die mit Baumbesetzungen für den Schutz der Bäume vor Abholzung protestieren. Der zweite Teil des Romans heißt Stamm. Hier verbinden sich die Schicksale von 6 der Figuren miteinander, obwohl ihre Berufe, ihre Interessen, ihre ethnische Herkunft das nicht erwarten lassen. Der Wald, die Bäume und deren Geheimnisse schlagen sich alle in den Bann, wenn auch aus sehr unterschiedlichen Motiven. Es verflechten sich spirituelle Ideen mit faktenbasierter Wissenschaft, Naturschwärmerei mit Selbsterkenntnis. Die 3 Männer und 3 Frauen engagieren sich in Naturschutzgruppen und versuchen, den Kahlschlag uralter Wälder zu verhindern. Sie besetzen Bäume, errichten Barrikaden, zerstören Forstmaschinen. Doch das lassen sich weder die privaten Waldbesitzer, große Holzkonzerne noch die Staatsgewalt gefallen. Nach einem missglückten Sprengstoffanschlag, um die Abholzung für ein Luxusferienresort zu verhindern, endet das Kapitel in einer Katastrophe. Im letzten Teil des Romans, Krone, verfolgt Richard Powers den weiteren Werdegang seiner BaumschützerInnen, die nach der Katastrophe jeder für sich ein neues Leben beginnen. Haben sie im zweiten Teil des Romans gemeinsam den Stamm gebildet, so streben sie jetzt wie Äste in der Baumkrone auseinander. Da ist die Geschichte von Nick, der später eine Art Agitprop-Öko-Künstler wird. Seine Vorfahren kamen Mitte des 19. Jahrhunderts aus Europa in die USA. Sie machten Land in Iowa urbar und pflanzten 6 Kastanien neben das Farmhaus. Nur einer der Bäume überlebt, Dürren, Frost, den amerikanischen Bürgerkrieg, eine Pilzepidemie, die fast den gesamten Kastanienbestand dieser Art in den USA vernichtet. Ein einziger Kastanienbaum auf dem Landbesitz der Familie von Nick überlebt all das, und zwar 170 Jahre lang, bevor dem mächtigen Baum Mitte des 20. Jahrhunderts die Industrialisierung der Landwirtschaft im sogenannten Cornbelt zum Verhängnis wird. Ebenso ergeht es der Familie. Die Familie von Nick verschuldet sich, verkauft und verpachtet das Land, lässt sich auf Knebelverträge mit den Saatgutkonzernen ein. Der Landbesitz wird schließlich von riesigen Monokulturfabriken geschluckt. Eine andere sehr eindrucksvolle Figur im Roman ist die Botanikerin Dr. Patricia Westerford, welche die Kommunikation der Bäume erforscht. Dr. Westerford tritt mit Beobachtungen hervor, dass Waldbäume ein soziales Leben führen, dass sie ober- und unterirdisch miteinander kommunizieren, Botenstoffe und Signale austauschen, sich gegenseitig vor Schadinsekten oder Fressfeinden warnen. Sie entwickeln Stoffe gegen Pilzbefall und schützen sich so vor Krankheiten. Für diese Entdeckung wird sie erst von Kollegen belächelt und erntet dann so viel Spott, dass ihre akademische Karriere ein abruptes Ende nimmt und sie aus der Wissenschaftsgemeinschaft ausgeschlossen wird. Jahre später kommen andere BotanikerInnen genau zu den gleichen Ergebnissen. Dr. Westerford beobachtet an einer Stelle im Roman die Abholzung der Bäume auf dem Areal eines Luxusferienresorts. Sie sieht zu, wie Bagger die gigantischen, tausende von Jahren alten unterirdischen Wurzelgeflechte einer Pappel kappen. Sie sieht den Sieg des Menschen über die Natur und sieht, wie die Menschen im Moment des Sieges zum Verlierer werden. Dieser Gedanke zieht sich durch den Roman hindurch wie ein Motiv. Wieso hat der Mensch sich zum eigenen Schaden derart radikal von der Natur abgespalten, wo er doch selbst Natur ist? Wie beschädigt diese Abspaltung die menschliche Natur? Eine andere Figur im Roman ist der begabte Programmierer Nilay Mehtam. Mit 12 programmiert Nilay sein erstes Computerspiel während des Unterrichts. Er wird von der Lehrerin dabei erwischt. Aus Angst vor der Strafe seiner Mutter versteckt er sich in der Krone einer Steineiche in der Nähe des Elternhauses, fällt herunter und ist künftig auf den Rollstuhl angewiesen. Nun hält ihn nichts mehr davon ab, zum Erfinder virtueller Welten zu werden. Nilay erfindet ein Spiel, in dem es darum geht, die Erde zu retten. Eine virtuelle Welt, in der Bäume die Helden sind. Mitteilsame, empfindungsbegabte Wesen. Nilay taucht immer tiefer in seine zweite Welt ein. Irgendwann möchte er die Ausrichtung des Computerspieles ändern. Nicht mehr die grenzenlose Weiterentwicklung und Bereicherung durch das Finden neuer Bodenschätze und Technologien und die Entdeckung neuer Kontinente sollen im Vordergrund stehen, sondern die Begrenztheit der Ressourcen, die den Spielenden zur Verfügung stehen, auch mit Blick auf Umweltfreundlichkeit. Seine MitarbeiterInnen sind davon nicht begeistert, weil sie die Erwartungen der Spielenden kennen und Umsatzeinbußen befürchten. Aber er bastelt weiter an seinem Projekt der Erderkundung und der Ideensammlung, wie man die Natur erhalten kann. Dann gibt es den Psychologen Adam Appich, der die Gruppe der BaumbesetzerInnen erforscht, zuerst mit dem Ziel, die Motive ihres devianten Minderheitenverhaltens zu verstehen. Er bleibt bei der Gruppe, als er begreift, dass nicht die BaumbesetzerInnen wieder jede Vernunft handeln, sondern in dem Fall die Mehrheitsgesellschaft irrational handelt. Er wird zum Waldbesetzer und stößt später zu der Gruppe AktivistInnen, die wegen ihrer Anschläge auf Rodungsbagger und Caterpillar als ÖkoterroristInnen gelten. Also, was ist das Fazit zu dem Buch? Powers ist erneut das Kunststück gelungen, Wissenschaftstheorie in aufregende und faszinierende Literatur zu verwandeln. Er diskutiert ein umfassendes Spektrum von Haltungen, Forschungsergebnissen, Thesen und Gefühlen. Er schreibt aus einer Perspektive auf den Menschen, der Teil eines großen Ökosystems ist, der aber seine Sensoren für die Sprache der Natur gekappt hat. Der Mensch behauptet eigentlich nicht dazu zu gehören, sondern darüber zu stehen. Damit wird er im Moment des Sieges über die Natur zum Verlierer. Das Buch handelt von unserer Weigerung, etwas gegen Naturzerstörung zu unternehmen. Manchmal steht Powers etwas allzu ehrfürchtig vor dem Mammutbaum, aber das macht fast gar nichts. Das Buch bekommt 4 von 5 Sternen.